Wir sind noch bei unserem Thema, das Leben nach dem Tod. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was sehr wichtig ist aus meiner Sicht für uns, worüber aber relativ wenig geredet wird. Es geht um den Richterstuhl Christi. Wir hören dazu Gottes Wort aus 1. Korinther 3, Vers 9 bis 15. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Herr, wir bitten dich, dass du uns nun diese Worte aufschließt durch deinen Geist und dass du sie in unserem Leben verwirklichst, dass wir zu deiner Ehre leben. Amen. Wofür lohnt es sich zu leben? Wir können verschiedene Lebensziele haben. Ein erfüllender Beruf, ein ausreichendes Einkommen, eine Familie, ein Haus mit Garten. Oder ich möchte meinen Kindern etwas Gutes hinterlassen. Oder ich möchte der Gesellschaft irgendwie nützlich sein. Das sind alles wunderbare Dinge. Solche Ziele haben die nicht an Jesus glauben auch. Aber wenn wir uns als Kinder Gottes fragen, wofür lohnt es sich, dass wir als Kinder Gottes leben? Würden wir die gleichen Dinge nennen? Ja, spielt denn unser irdisches Tun, wie wir hier leben, überhaupt eine Rolle für unser ewiges Heil? Wir wissen doch, dass wir nicht durch Werke gerettet werden, sondern allein durch den Glauben. Dennoch, die Schrift sagt uns, also uns, den Kindern Gottes, dass wir einmal mit unserem ganzen Leben, das wir hier auf der Erde gelebt haben, einmal vor Jesus stehen werden. Wir haben gehört in der Schriftlesung 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Dieses Gericht vor dem Richterstuhl Christi betrifft uns, die wir an Jesus glauben. Es geht hier nicht um das Weltgericht am weißen Thron, was auch jüngstes Gericht genannt wird, was am Ende der Welt einmal stattfinden wird. Denn der Herr Jesus verheißt uns in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also wir als Gläubige, als Kinder Gottes, kommen nicht in dieses letzte Gericht am weißen Thron. Dort werden nur die Sünder sein, die nicht durch den Glauben an Jesus errettet sind. Durch den Glauben an Jesus haben wir ewiges Leben. Aber nun sagt die Schrift, wir kommen in ein anderes Gericht. Ein Gericht, das vor unserem Herrn Jesus stattfindet. Nur für uns. Und darum geht es hier, das ist der Richterstuhl Christi. Es wird dort nicht um unsere Sünden gehen. Warum? Denn Gott hat uns in Christus unsere Sünden vollkommen vergeben. Und was das heißt, das lesen wir zum Beispiel in den folgenden Schriftstellen. Micha 7, Vers 19. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und Jeremia 31, 34. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken, sagt Gott. Also die Bibel ist klar. Wenn Gott vergibt, dann vergibt er vollständig. Er, der Ewige, der Allwissende, er vergisst sogar unsere Sünden. die durch das Blut Christi ein für alle Mal gesühnt und hinweggetan sind. So ist unser Gott. Nein, und dann kann er sie doch nicht am Ende der Tage wieder hervorgraben und uns erneut vorhalten. Also worum geht es in diesem Gericht? Es geht um das, was wir als Kinder Gottes getan haben. Alles, was wir durch den Leib in unserem Erdenleben bewirkt haben. Im Leib, also der Leib ist unser Vollzugsinstrument hier. Mit dem Leib können wir gut oder böse handeln. Auch als wiedergeborene Kinder Gottes. Darum werden wir uns vor Jesus verantworten, wie wir hier gelebt haben. Das griechische Wort, das hier für Richterstuhl steht, heißt Bema. Und das bezeichnet jetzt nicht ein ordentliches Gericht, also die Justiz, die im Namen des Staates Recht spricht, sondern das kommt im Kontext von Sportwettkämpfen vor. Wir wissen ja, dass die Griechen Sportwettkämpfe sehr liebten. Auf dem Richterstuhl saß der Wettkampfrichter. Er überwachte die Einhaltung der Regeln bei den Wettkämpfen und er teilte dann den Siegern den Siegeskranz, also die Ehrungen und Auszeichnungen zu. Also bei dem Gericht am Richterstuhl Christi geht es nicht um Strafe, sondern um Lohn, um Auszeichnung. Es geht um Lohn für das, was wir durch unseren Leib auf Erden bewirkt haben. Ja, wir werden einmal ewigen Lohn vom Herrn empfangen. Und so wird auch in diesem Gericht nicht nach dem Glauben gefragt. Denn durch den Glauben sind wir ja errettet. Diese Frage ist längst geklärt. Aber unser Herr interessiert sich dafür, wie wir als Erlöste unseren Glauben hier auf Erden praktisch verwirklicht haben. Ja, wir sind allein durch die Gnade gerettet, aber unsere Werke sind Jesus deshalb nicht egal. Wie gesagt, wir könnten auch als Wiedergeborene noch böse handeln. Und darum sagt auch Jakobus, der Glaube ohne die Werke ist tot. Und darum geht's. Welche Auswirkungen hatte unser Glaube auf der Erde? Der Herr will sich doch in unserem Leben durch unseren Glauben offenbaren und sich verherrlichen. Es ist also das Preisgericht der Gläubigen. Was wird der Herr jetzt auf dem Richterstuhl beurteilen? Dazu haben wir die Verse gehört in unserem Predigttext. Dazu folgender Kontext. Paulus hatte die Gläubigen in Korinth mit Milch ernährt, also bildlich gesprochen. Das heißt, er hat sie in den grundlegenden Glaubenswahrheiten unterwiesen. Das ist eine gute und eine gesunde Sache. Aber die Korinther waren im Laufe der Zeit in ihrem Glauben nicht gewachsen. Sie waren weiterhin geistliche Babys geblieben. Warum? Ja, sie lebten noch wie früher. Da gab es Streit, da gab es Spaltungen, Parteibildungen, man hat Menschen verehrt. Sie liefen in Grüppchen hinter einzelnen Dienern Gottes her und nannten sich nach ihnen und bekämpften sich untereinander. Statt dass sie danach strebten, Christus nachzufolgen, ihn nachzuahmen, ihm zu dienen. Also wir hatten in Korinth schon eine frühchristliche Konfessionsbildung. Der Ursprung dessen war das Fleisch, unsere sündhafte Natur. Ja, Paulus nennt das fleischlich. Ihr lebt immer noch gemäß eurer sündigen Natur. Er fragt, hat denn das Evangelium bei euch keine Veränderung bewirkt? Ihr seid nicht gewachsen, da stimmt doch was nicht. Und jetzt kommt die Korrektur mit unserem Text, Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Diese Diener Gottes, deren Anhänger ihr geworden seid, das sind nur Gehilfen Gottes. Sie sind seine Mitarbeiter in einem göttlichen Bauprojekt. Dieses Bauprojekt ist die Gemeinde Jesu. Gemeinde Gottes ist Gottes Werk, sein Bauprojekt. Und jeder von den Mitarbeitern hat eine Aufgabe zugewiesen bekommen, die er ausfüllt. Da ist keine Arbeit wichtiger oder höherwertiger als die andere, sondern jede dient dem gleichen Ziel. Ja, ist wie am Bau auch. Und jeder Mitarbeiter wird, auch wie auf dem Bau, den Lohn bekommen für seine Arbeit. Paulus hatte seine Aufgabe von Gott empfangen. Vers 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? So, jetzt geht es um die Grundlage, auf das Fundament, auf das wir bauen. Paulus hatte als Apostel, als berufener Apostel Jesu, den lehrmäßigen Grund gelegt für die Gemeinde Jesu. Jesus hat ihm Gottes Ratschluss für die Gemeinde offenbart. Und der liegt uns heute in Form des Neuen Testamentes vor. Paulus durfte viele heidenchristliche Gemeinden gründen. Er hat Älteste und Missionare eingesetzt. Er hat Gemeinden begleitet, sie ermutigt und korrigiert. Darum darf er sich als ein weiser Baumeister bezeichnen. Das ist hier keine Anmaßung. Das war seine Berufung von Gott. Also was ist nun der Grund, der für uns alle gleich ist? Das ist der Herr Jesus, das Haupt der Gemeinde. Und sein Wort, das uns in der Bibel geoffenbart ist. Es gibt keinen anderen Grund, auf den wir irgendetwas Gutes und Göttliches bauen könnten. Auf diesen Grund bauen wir als einzelne Gläubige unser persönliches Leben. Und auf diesen Grund bauen wir auch die Gemeinde Gottes. So, und nun ist jeder verantwortlich für das, was er auf diesen Grund baut, der uns allen geschenkt ist. Jeder von uns hat Verantwortung für seine Werke, für sein Tun, was er mit seinem neuen Leben in Jesus anfängt, wie er es auf den Grund, den Gott uns gegeben hat, verwirklicht. Denn jeder hat die gleiche Grundlage empfangen. Ja, keiner mehr oder weniger. Es ist Jesus und die volle Versöhnung mit Gott. Die ganze Fülle göttlicher Segnungen ist uns alles geschenkt. Was machen wir nun damit? Vers 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. Jetzt fangen wir also an zu bauen. Jetzt gibt es verschiedene Baumaterialien, mit denen wir etwas bauen auf diesen Grund. Das erste sind Gold, Silber und kostbare Steine. Das sind sehr wertvolle Materialien. Sie sind dauerhaft, sie sind beständig. Sie werden in dieser Form als Elemente in der Natur gefunden. In der Symbolsprache der Bibel steht das Gold meist für Gott selbst, für das Höchste, für das Wertvollste. Also Gold ist alles, was irgendwie göttlich ist. Und es ist allein das, was Gott durch seinen Geist wirkt, was er in uns wirkt, was er durch uns wirkt, was von ihm kommt. Nur das ist wertvoll. Und nur das hat ewigen Bestand. Gold kann man nicht herstellen. Es wird als Element in der Natur gefunden, genauso Silber und Edelsteine. Und genauso können wir irgendwas Gutes und Göttliches aus uns selber irgendwie hervorbringen. Sondern Gott muss es in uns wirken. Aus uns kommt Gutes nicht hervor. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also was sagt der Paulus hier? Gott hat die guten Werke für uns in Christus bereits geplant und vorbereitet. Ja, die sind nicht von uns. Wir brauchen sie nur noch nachzuvollziehen hier. Ja, die Frage ist, ob wir das immer tun. Und wenn nicht, wo ist das Problem? So, da gibt es noch andere Materialien. Holz, Heu und Stroh. Das sind Materialien minderer Güte. Damit kann man natürlich auch Häuser bauen. Das geht. Aber sie sind nur eine kurze Zeit haltbar. Und die verrotten ziemlich schnell. Dagegen sind Edelmetalle und Edelsteine unbegrenzt haltbar. Diese Materialien aber wachsen als pflanzliche Stoffe in der Natur, in einer großen Fülle. Sie werden nicht gefunden, wie seltene Rohstoffe, sondern sie werden gewonnen mit Hilfe von menschlicher Arbeitskraft und zu Baumaterial verarbeitet. Wofür stehen jetzt diese Materialien? Sie stehen für unsere eigenen menschlichen Werke, die wir aus uns heraus tun. Ja, auch unsere eigene, unsere fromme Anstrengung. Alles, was wir aus eigener Kraft, aus menschlicher Kraft irgendwie schaffen und auf die Reihe kriegen. Das können großartige Leistungen sein, auf die wir stolz sein können. Wie gesagt, das sind keine Sünden. Ja? Die Sünden sind am Kreuz Jesu gesühnt vor Gott. Sie sind vergeben und vergessen. Es sind menschliche Werke, die nicht von Gott und nicht von seinem Geist gewirkt sind. Ja, wie ist das möglich? Wir denken doch, ein wiedergeborener Christ, der sollte doch nur Gutes und Göttliches hervorbringen. Aber leider ist es nicht so. Wir haben es ja gehört im 2. Korinther 5, Vers 10, dass wir auch als Kinder Gottes leider, leider, leider noch böse handeln können. Warum? Wir befinden uns immer noch, obwohl wir schon erlöst sind, immer noch in der sündhaften menschlichen Natur, die die Bibel das Fleisch nennt. Und dieses Fleisch, diese Natur ist immer in Feindschaft gegen Gott. Und daher können wir auch in allerbester Absicht immer noch auf unser Fleisch bauen. Und versuchen, dass wir in eigener Frömmigkeit und eigener Anstrengung irgendwas für Gott bewirken wollen. Ja, niemand ist gänzlich davon frei. Ja, es wäre Selbstbetrug, wenn wir das nicht eingestehen. Und weil wir noch im Fleisch sind, bauen wir eben nicht nur Gold, Silber, Edelsteine, sondern auch das andere, Holz, Heu und Stroh. Dinge, die für die Ewigkeit nicht taugen. Wichtig, es ist kein Entweder-Oder, also der eine macht das und der andere das, sondern wir tun beides gleichzeitig. Wir tun es oft nebeneinander her. Ja, und das liegt leider in unserer gefallenen menschlichen Natur, dass es so ist. Und dem können wir auch nicht entrinnen, solange wir noch hier sind. Vielleicht sagst du, ja, wie kann das sein? In der Gemeinde, da diene ich doch nur dem Herrn. Sicher? Aber aus welcher Motivation heraus diene ich? Mit welchem Ziel? Ich kann mir mit meinem Dienst auch was beweisen wollen, was die Qualität meiner Frömmigkeit betrifft. Ich kann nach Anerkennung und Ehre von Menschen streben. Ich kann nach großem Gemeindewachstum, Erfolg und Größe in der christlichen Szene aus sein. Und ich kann jahrelang von vorne predigen und dabei doch mein eigenes Werk, mein eigenes Reich bauen. Das ist alles möglich. Darum aufgepasst. Ist gar nicht so leicht, das zu erkennen und zu unterscheiden. Unser Herr sieht das aber. Er will uns korrigieren und er will uns leiten. Und lassen wir das zu. Auch wirklich, nur der Herr kann uns korrigieren und verändern. Er tut es auch manchmal durch die Kritik von anderen, von Geschwistern. Ja, wie gehen wir damit um? Nehmen wir was an? Lassen wir uns korrigieren? Nach diesem Leben werden wir einmal vor Jesus stehen. Das wird der Richterstuhl Christi sein, von dem unser Text spricht. Der Tag wird alles offenbaren. Nach meinem Verständnis ist damit der Tag Christi gemeint, also der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde, also nach der Entrückung. Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Also der Herr wird einmal alles offenbar machen, was wir im Leib auf der Grundlage seines Erlösungswerkes getan haben auf der Erde. Das wird die Feuerprobe sein für unser Haus, das wir hier errichtet haben. Und Jesus wird dieses Haus dann anzünden. Holz, Heu und Stroh sind Stoffe, die brennen wie Zunder. Die werden alle niederbrennen. Nichts davon werden wir in die Ewigkeit mitnehmen. Nichts vom Eigenen, nichts vom Eitlen, nichts vom Irdischen. Nichts von allem, was Christus nicht ehrt und was Christus nicht meint. Es kann in Gottes Feuer nicht bestehen. In Offenbarung 1, Vers 17 werden uns die Augen des Herrn Jesus wie Feuerflammen beschrieben. Sie sehen alles. Es ist in nichts verborgen. Sie durchdringen alles. Nochmals, das Feuer ist nicht das Gericht Gottes über unsere Sünden, sondern es ist Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, mit der er unsere irdischen Werke erprobt. Und nur das, was nicht brennbar ist, bleibt übrig für die Ewigkeit. Vers 14. Wenn jemand das Werk, darauf er gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Gold, Silber und Edelsteine, das bleibt. Kurz, alles, was Gott selbst gewirkt hat, durch uns, in uns, das wird vor ihm bestehen. Das hat bleibenden Wert in alle Ewigkeit. Denn den edlen Baumaterialien kann das Feuer nichts anhaben. Und so bleibt Gottes Werk bestehen. Die göttliche Frucht hat Ewigkeitswert. Und jetzt heißt es ausdrücklich, dass wir Lohn empfangen werden für das Werk, das auf Gott gebaut ist. Ja, so steht es geschrieben. Gott will uns im Himmel reichen Lohn für unser irdisches Wirken schenken. Jesus will, dass wir vor ihm nicht mit leeren Händen dastehen. Er will in unserem Leben reichlich Frucht wirken. Er will sich in unserem Leben offenbaren und verherrlichen. Ja, auch in aller Schwachheit, in allem Versagen. Wir sollen nicht nur in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Also, dass es gerade so in den Himmel langt. Nein, Jesus verheißt den Überwindern einen ewigen Lohn. Eine himmlische Krone. Ist uns das bewusst? Ich denke, dass wir gerade in dieser verrückten Endzeit uns das wieder neu vor Augen halten müssen. Vielleicht müssen wir noch durch manche Erschütterungen hindurch. Und da brauchen wir diese himmlische Aussicht zu unserer Ermutigung. Was hat es jetzt mit den Kronen auf sich? Was sagt das Neue Testament darüber? Was ist damit gemeint? Schauen wir nach. Der Herr Jesus sagt zu angefochtenen Gläubigen in Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und so spricht Jesus zu den bedrängten und verfolgten Gläubigen, Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und das sagt er zur angefochtenen Gemeinde inmitten der endzeitlichen Verführung. Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Also was erwartet der Herr von uns? Er erwartet nicht großartige, fromme Leistungen, dass wir massenhaft Leute bekehren müssten und Gemeinden gründen. Steht das hier irgendwo? Sondern Jesus erwartet in erster Linie, dass wir ihm treu bleiben. Ja, das heißt auch, dass wir ausharren in Bedrängnis, in Anfechtung und sogar in Verfolgung. Der Herr wird unsere Treue zu ihm belohnen. Er wird uns Lohn dafür geben, dass wir ihm trotz aller Nöte und Widrigkeiten treu geblieben sind. Dass wir ihm treu geblieben sind, dass wir festgehalten haben an seinem Wort, dass wir Jesus nicht verleugnet haben, trotz allen Lügen, trotz der ganzen Verwirrung und Verführung um uns herum, dass wir uns nicht haben von ihm abbringen lassen. Und so bekennt Paulus am Ende seines Lebens als Diener Gottes für sich selber. 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also der Paulus stellt sich hier nicht als ein Apostel auf eine besondere Stufe eines geistlichen Superhelden. Nein, er sagt, das gilt für alle. Das gilt für alle Kinder Gottes, die die Erscheinung, das Kommen des Herrn lieb haben. Haben wir diese himmlische Ausrichtung? So, und jetzt kommt zum Schluss noch die andere Seite. Wenn aber jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich hatte ja bereits gesagt, was Menschenwerk ist, was nicht durch Gottes Geist gewirkt ist, das wird am Richterstuhl Christi verbrennen, weil es keinen Ewigkeitswert hat. Ja, das wird schmerzhaft sein, das wird bitter sein. Wenn wir am Tag Christi feststellen müssen, dass wir nur für die Erde und nicht für den Himmel gelebt haben. Die gute Nachricht ist aber, wir werden deswegen nicht verloren gehen. Denn wir werden doch niemals durch die Werke errettet, sondern nur durch die Gnade Gottes, nur durch den Glauben. Unsere Sünden sind uns ein für alle Mal vergeben. Ja, auch der fleischliche Gläubige ohne Frucht wird gerettet, allein durch seinen Glauben. Aber wenn man nur das hat, das wird so sein, wie wenn einem das Haus abbrennt. Da steht man plötzlich vor dem Nichts. Man hat zwar sein nacktes Leben gerettet, aber das Leben geht weiter. Das ist trotzdem schrecklich. Und so heißt es, er wird Schaden erleiden. Und zwar besteht jetzt der Schaden nicht darin, dass man etwas verliert, was man vorher besessen hat. So wie bei einem abgebrannten Haus. Sondern der Schaden besteht im Verlust des Lohnes, den wir eigentlich bekommen sollten. Und das wird für den Betreffenden ein Verlust von Herrlichkeit sein. Und darum heißt es, er leidet Schmach, ja, weil sein Leben Jesus keine Ehre bereitet hat. Denn Jesus hat uns nicht zum Eigenleben erlöst, sondern damit wir ihm Ehre bereiten. Ich möchte jetzt nicht, dass jemand Angst hat deswegen oder in einen frommen Leistungsdruck kommt. Deswegen ist uns das nicht gegeben, sondern dass wir einfach Jesus treu bleiben, dass wir bei Jesus und bei seinem Wort bleiben. Stehen wir ihm zur Verfügung, halten wir Augen und Herzen offen, wo es etwas gibt, was der Herr uns zu tun aufgibt. Und das wollen wir in aller Bescheidenheit tun, was Jesus dient und was seinen Namen verherrlicht. Ich sage es nochmal, nicht wir wirken etwas für ihn, sondern er wirkt es durch uns. Er will es tun. Mögen wir alle am Richterstuhl Christi reiche Frucht haben, zur Ehre unseres Herrn, der uns mit seinem Blut erlöst hat. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Worte. Es sind ernste Worte, aber auch ermutigende, erfreuende, motivierende Worte. Und so bitten wir dich, Herr, schenk uns allen die Gnade, dass wir unser Leben nicht vergeuden, sondern dass wir dir Ehre bereiten. Dass wir dir hier Ehre bereiten und dann, wenn wir bei dir sind, Ehre bereiten vor dem Richterstuhl Christi, vor der unsichtbaren Welt. Herr, nur du kannst es tun und wir bitten dich, tu es in unser aller Leben zu deiner Ehre. Amen.